Wie oft wir es schon gehört haben, weiß ich nicht. Aber immer wieder erfährt man von einem Ehepaar, das sich ein schönes Haus baut. Er baut es für sie oder sie bauen es einfach zusammen, planen es zusammen. Und mit einmal, vielleicht mitten im Bau oder es ist kaum fertig, oder es ist vielleicht einige Jahre, dass es fertig war, und die Ehe platzt auseinander. Und dann steht das Haus da und einer nur bewohnt es. Will er da bleiben? Er arbeitet, geht auf die Arbeit, kommt wieder nach Hause, betritt leere Räume, große Räume, viele, genug Platz für 10 Leute vielleicht. Aber das Haus mag noch so schön sein. Es mag einem Palast gleich sein. Wenn aber der andere Mensch nicht da ist, den man liebt und mit dem man es teilen möchte, ist alles umsonst. Ich bin sehr dankbar für die einleitenden Worte. Sie passen ganz genau in unser Thema. Der Apostel Johannes schreibt davon, dass er und die anderen Apostel etwas zu sagen bekommen haben. Das ist die apostolische Botschaft. Die Botschaft, die den Aposteln von Jesus gegeben wurde. Und diese Botschaft der Apostel soll nicht einfach so weitergegeben werden und dann hat sich's dabei. Sondern sie hat einen ganz bestimmten Zweck. Nämlich Gemeinschaft zu stiften. Und das ist das Anliegen des Apostels Johannes im ersten Brief, den er uns hinterlassen hat. Die Botschaft der Apostel sucht Gemeinschaft. Paulus schreibt, ihr seid gerufen worden von Gott in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Und dieser Sohn wiederum ruft uns ebenfalls. Vom Kreuz her ruft er uns in die Gemeinschaft seines Vaters. Beide rufen, und der Heilige Geist ruft heute, in die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn, so schreibt der Apostel es. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Und zu dieser Gemeinschaft führt der Heilige Geist nach 2. Korinther Kapitel 13 im letzten Vers. Dort wird von der Gemeinschaft des Heiligen Geistes gesprochen, die aus der Gnade unseres Herrn Jesu Christi fließt und dann aus der Liebe Gottes. Gemeinschaft. Wir können noch so viel besitzen. Das Bankkonto kann aufgestapelt sein. Das Portemonnaie dick, das Auto noch dicker, das Haus groß und glänzend. Aber wenn keine Beziehung da ist zu einem Geliebten, ist alles umsonst. Umgekehrt. 2 Menschen haben sich lieben gelernt und sie haben praktisch nichts. Aber sie sitzen zusammen am Wasser am Abend und sagen nichts. Und sie haben nichts auseinander. In der ganzen Gegend ist nicht viel anzusehen, aber sie haben einander. Und sie sind reich. Unbändig reich. Aneinander. Nicht, was wir haben, macht uns reich oder macht uns froh. Nicht, was wir sehen, nicht, was die 5 Sinne erleben, macht froh. All das ist mit einer kleinen Kerze zu vergleichen, die im Nu gelöscht wird, ausgebrannt. Aber Ewigkeit lebende Menschen, Menschen, die für alle Ewigkeit leben, mit einem ewigen Gott, die haben nicht nur eine lange Freude, sondern eine tiefe Freude. Weil Gott nicht nur ewig ist, sondern unerschöpflich. Und dort hat man die größte Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Personen ist das, was das Leben bereichert. Ich habe mich manchmal gefragt, was meint der Apostel Paulus in Kolosser Kapitel 2, wenn er von den Reichtümern, den Schätzen des Herrn Jesus spricht. Was ist das? Sind das für Schätze? Für viele Menschen ist Jesus furchtbar langweilig. Sie kennen ihn nicht, sie haben nichts an ihm. Die Bibel und was zwischen den zwei Deckeln da liegt, das halten sie für lauter Märchengeschichten. Nun möchte man denken, Märchen wären interessant. Schließlich erzählt man sie, hat man sie durch die Jahrtausende erzählt. Aber in diesem Fall ist das nicht die Bewertung. Man kommt, stoßt dabei auf eine gewisse Wahrheit. Märchen unterhalten nur für kurze Zeit. Sie sind nämlich nicht wahre Geschichten. Und so wie sie es erzählen, ist es in Wirklichkeit nicht. Es war einmal, so fängt's an, und sie lebten glücklich miteinander auf Jahre hin. Oder? Das ist lauter Traum, Schaum, Märchengeschichte. Aber das ist nicht die Bibel. Die Bibel führt uns ein in die Gemeinschaft mit der schönsten, saubersten, wunderbarsten Person, Gott. Mit einem dreifaltigen Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist eine Familie in sich, die lauter Glück empfand durch die ganze Ewigkeit, bis Gott einmal eine Welt außerhalb von ihm schuf. Man stelle sich das vor. Lauter Flitterwochen. Zu dritt. Keine Einsamkeit. Das ist Schatz, weil es Liebe ist. Und Liebe ist das Wesen des Glücks. Liebe. Gemeinschaft. Darum geht es im ersten Johannesbrief. Es geht um vieles in diesem Brief. Aber es dreht sich einfach um diesen Begriff. Gott hat seinen Sohn gesandt, dieser Sohn hat Menschen gesandt, um andere Menschen zu rufen in die Gemeinschaft mit Gott, mit seinem Sohn, mit diesen Aposteln und mit anderen, die bereits in diese Gemeinschaft getreten sind. Hören wir die ersten Verse dieses Briefes. 1. Johannes, Kapitel 1. Das von Anfang war. Von welchem Anfang? Nun, das wir gehört haben. Nicht nur was. Im Grundtext wird hier der Finger auf etwas gelegt. Es wird gezeigt, das. Was, soll man fragen. Und er antwortet, das von Anfang war. Vor dem gab es nichts. Und dann war Gott da. Oder besser, Gott war immer da. Aber als dieser Anfang der Schöpfung stattfand, dann war Gott bereits da. Nichts anderes, nichts anderes. Gott genügt. Er ist zuerst da. Dann gab es einen zweiten Anfang. Einen Anfang aus der Sünde, als Jesus in die Welt kam. Und von diesem Anfang spricht der Apostel Johannes ebenfalls. Das von Anfang war, als die Fülle in die Welt kam. Wir hörten aus dem Evangelium Johannes. Und dieses Evangelium läuft parallel zu diesem Brief. Es sind immer wieder Querverbindungen da, um diese Fülle, die Jesus uns gebracht hat, geht es hier. Die Botschaft ist die, dass Jesus uns diese Fülle gebracht hat. Dass das von Anfang war, dass wir gehört haben, dass wir mit unseren Augen gesehen haben. Dass wir anschauten. Gesehen? Genügt das nicht? Nein. Johannes durfte sich Zeit nehmen. Jesus blieb in der Gegend. Er kam nicht und ging dann gleich wieder. Nein, er blieb hier jahrelang und ließ sich sorgfältig beobachten. Unter sämtlichen Umständen des Lebens, von dieser Seite, von der Seite. Wir haben angeschaut, als die Feinde ihn verspotteten, da hat Johannes auf Jesus geblickt und beachtet, beobachtet, wie reagiert er jetzt. Ich nehme an, der sorgfältige, der beobachtende Johannes hat jede Muskel des Gesichts beobachtet. Er hat die Augen beobachtet. Was kommt aus diesen Augen hervor? Was kommt aus dem Mund hervor? Kein Hass für Feinde. Nicht ein wenig. Kein Hass, nur Liebe. Allerdings Heiligkeit. Letzte Heiligkeit, wirkliche Heiligkeit, aber nie ohne Liebe. Heiligkeit ohne Liebe ist nicht Heiligkeit. Und Liebe ohne Heiligkeit ist keine Liebe. Jesus kannte wahre Heiligkeit und wahre Liebe. Wir haben angeschaut und unsere Hände betasteten. Vom Wort des Lebens, so nennt er ihn, Jesus. Ihn haben sie gesehen. Er war das Wort. Seine ganze Person war Verkündigung. Und das Leben wurde offenbar, denn es war verschleiert gewesen. Es war ja von Anfang an und vor dem schon da gewesen. Das Leben wurde offenbar und wir haben gesehen und bezeugen und berichten euch das ewige Leben in Personform. In Kapitel 5 wird er sagen, wer den Sohn hat, hat das Leben. Die zwei sind unzertrennlich. Wir berichten euch das ewige Leben, das beim Vater war, nicht nur beim Vater. Das Wort bedeutet im Grundtext, zu ihm gewandt, nicht nur neben ihm, nicht nur neben Gott. Leute, die den Rücken zueinander gekehrt haben und sich aneinander lehnen, sind auch nebeneinander, sind beieinander, aber sie schauen in zwei verschiedene Richtungen. So ist es mit der Dreieinigkeit nicht. Sie sind immer einander zugewandt. So sind sie beieinander. Gemeinschaft nämlich. Das beim Vater und ihm zugewandt war und uns offenbar wurde, was wir gesehen und gehört haben, berichten wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dieses schreiben wir euch, damit unsere Freude vollkommen sei. In einigen Bibeln heißt es eure Freude. Der bessere Text lautet wohl unsere Freude. Denn es macht Johannes selbst große Freude, diese Botschaft von Jesus weiterzugeben. Das ist Gemeinschaft. Teilen. Dasselbe genießen. Johannes genießt diese Gemeinschaft, diese Möglichkeit, anderen von Jesus zu erzählen. Ja, das ist die Einleitung. Die Einleitung zu diesem Brief. Johannes fasst zusammen, oder wenn wir das zusammenfassen, sagt er, Gott hat uns beauftragt mit einer Botschaft, die Gemeinschaft sucht. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dürfen wir wissen, diese Botschaft hat Gott verordnet, bis auf uns kommen zu lassen, damit wir mit ihm und miteinander Gemeinschaft hätten. Eine Gemeinschaft der Liebe. Damit wir aneinander viel hätten. Nun, dieser Brief, den werden wir in diesen paar Tagen nicht bis zum Erschöpfen besprechen können. Die Schätze in diesem Brief sind ungeheuer groß. Ihre sind viele. Aber ich möchte uns eine Vogelperspektive geben. Von oben einen Blick auf das Ganze. Ich hoffe, dass man Appetit bekommt und dann auf dem Boden dieses Geländes weiter forschen wird, auch graben wird. Aber wir wollen in diesen Tagen von oben her einen Blick über das Ganze tun. Hier und da werden wir stehen bleiben, wie mit einem Helikopter, und uns das noch etwas näher anschauen. Ich will einen kleinen Überblick geben auf die Einteilung. Die Einteilung ist nicht so, dass jeder Teil gleich lang wäre. Das ist oft nicht so in der Bibel. Deshalb sollte man vorsichtig sein, wenn man studiert, wenn man forscht. Nicht so sich den Text einteilen, dass jeder Teil gleich lang wäre. Das ist maschinell. So gehen wir gern vor, wenn wir mit irdischen Dingen vorgehen. Aber in der Bibel ist das anders. Der erste Teil, der beginnt mit Kapitel 1, Vers 5 und nimmt uns in Kapitel 2 hinein bis zu Vers 11. Dort sagt der Apostel, die Gemeinschaft, die Gott sucht, und die Apostel mit ihrer Botschaft sich wünschen, ist eine Gemeinschaft im Licht Gottes. Liest man diese Verse, begegnet man immer wieder dem Gedanken des Lichtes oder dann auch die Kehrseite, man begegnet der Finsternis. Es geht also um diesen Gedanken. Im Lichte ist man bei Gott. Bei Gott ist man im Licht. Wenn man von Gott fern ist, wird's dunkel. Der zweite Teil beginnt dann in Kapitel 2, Vers 12. Und das ist der längste Teil, der längere Teil. Der nimmt uns bis zum Ende von Kapitel 4. Und dort geht es um die Gemeinschaft einer Gottesfamilie. Das heißt, der Brief beantwortet die Frage, was ist das für eine Gemeinschaft? Die Apostel oder die der Herr Jesus durch seine Apostel stiftet. Eine Gemeinschaft im Lichte Gottes, eine Gemeinschaft einer Gottesfamilie. Hier ist viel über Gottes Kindschaft, über Brüder und Schwestern, über die Familie Gottes gesagt. Was es heißt, einander zu lieben, was es heißt, zu hassen. Und dann haben wir den letzten Teil, der ist wieder kurz. Es ist wohl der kürzeste Teil. Kapitel 5, die ersten 20 Verse. Vers 21, der letzte Vers, ist der Schluss des Briefes, ganz kurz, wie ein Punkt. Im letzten Kapitel sagt uns der Apostel, die Gemeinschaft, die Gott sucht, durch die apostolische Botschaft ist eine Gemeinschaft des Glaubens. In Vers 1 lesen wir von diesem Glauben, in Vers 1 von Kapitel 5. Wir sind nämlich gerufen in das Vertrauen zu Gott. Bei Gott hört der Zweifel auf. Da dürfen wir zur Ruhe kommen. Da hört das Suchen auf. Da finden wir, da haben wir gefunden. Ein deutscher Philosoph, der eine schwierige Denkepoche eingeführt hat, Lessing, sagt, Suchen ist seliger als Finden. Der arme Mann, der hat nie gefunden. Der weiß nicht, wovon er spricht. Die Wahrheit zu finden, ist viel, viel seliger als das Suchen nach der Wahrheit. Das Suchen nach der Wahrheit ist eine Zeit der Unruhe, des Wünschens, der Sehnsucht, weil wir für die Wahrheit geschaffen wurden und sie ist nicht da und wir sind noch immer im Dunkeln. Aber wenn wir sie gefunden haben, möchten wir nie mehr zurück. Wer die Wahrheit gefunden hat, der will nie mehr weg und noch von Neuem anfangen zu suchen. Vertrauen. Das erste Wort in diesem Kapitel beantwortet die Frage, worauf soll ich mich verlassen? Auf was soll ich mich verlassen? Auf was kann ich mich verlassen? Es gibt zwei dringende Fragen im Leben. Auf was ist Verlass und was interessiert? Das sind die zwei Kardinalfragen, die die zwei wichtigsten Tugenden im Leben des Gläubigen ansprechen. Wenn Paulus aus Thessalonich fliehen muss und die jungen Christen alleine lassen muss, dann fragt er sich in aller Unruhe, und diese Unruhe treibt ihn um, wie steht es mit meinen Kindern dort in Thessalonich wohl? Er versucht zurückzukommen, aber er darf nicht, er kann nicht. Mit der Zeit darf er den Timotheus schicken und der kommt durch. Vielleicht heimlich, er trifft sich mit den Gläubigen und er hat Freude an ihnen. Und er kann wieder in Frieden aus den Toren der Stadt herausgehen und macht seinen Weg nach Korinth zu Paulus. Und erzählt ihm, du Paulus, der Glaube dieser jungen Menschen, dieser jungen Christen ist stark. Ihr Vertrauen zum Herrn ist gesund. Und Paulus atmet auf. Und wie ist es mit ihrer Liebe, fragt er. Die Liebe ist da. Sie haben eine große Liebe zu allen Gläubigen in der ganzen Gegend. Man spricht überall von der Liebe dieser jungen Christen. Ach, wie herrlich. Und dann lebt er geradezu auf. So schreibt er es dann auch. Jetzt, wo ich gehört habe von eurem Vertrauen und von eurer Liebe, dann weiß ich, das Wesentliche ist da. Glaube ist der Schlüssel unseres ganzen geistlichen Lebens. So wird man Christ, so bleibt man Christ. So wird man gerettet, so kommt man in den Himmel, durch Glauben an Jesus. Aber Liebe ist das Wesen. Glaube führt ein in eine Lebens- und Liebesbeziehung. Und diese ist die Substanz, der Inhalt dieser Beziehung, zu der der Glaube führt. Und diese Liebe war da, die Liebe zum Herrn Jesus und die Liebe zueinander. Was interessiert? Der Bruder hat das angesprochen in der Einleitung. Johannes wird sprechen von der Welt. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 16. Alles, das in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Stolz des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Was ist Welt? Das ist die Welt, die Gott geschaffen hat. Vers 15. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. So? Darf man nicht einen grünen Daumen haben? Liebe an den Pflanzen, an der Gärtnerei? Darf man nicht Liebe zum Tier haben? Darf man keine Freude am Auto haben? Das darf man. Aber Römer Kapitel 8, Vers 13. wenn wir nach dem Fleisch leben, wenn die Glieder des Leibes selbstständig werden, wenn es der Natur gemäß geht, so wie wir veranlagt sind, wenn wir uns gehen lassen, wenn wir einfach so weiterleben, ohne viel zu beten, ohne viel an Gott zu denken. Und so leben viele Christen. Die machen sich kaum Mühe, während des Tages irgendwo die Stille zu suchen. Die können stundenlang arbeiten, dem Irdischen nachgehen, ohne besonders mit Gott gesprochen zu haben. Das geht. Das ist unsere Natur. Und wenn es so geht, dann meldet sich ein Magnet in uns. Und dieses Magnet hat eine Verwandtschaft, wie es mit Magneten der Fall ist. Ist keine Wesensverwandtschaft, dann ist keine Anziehungskraft da. Ein Magnet zieht kein Plastik an. Keine Wesensverwandtschaft. Aber Metall, Moment einmal, dann aufpassen, je nach Kraft des Magnets. Und wir sind vom selben Material gebastelt, als Gott uns in Adam und Eva schuf, wie unsere Umwelt. Ich weiß nicht, wer hier heute Abend Biologie studiert hat. Dieselben Elemente, aus denen unser Körper besteht, befinden sich im Boden. Wir sind aus der Erde. Wir stammen aus unserer Umwelt. Wir sind ein Teil unserer Welt. Gott hat uns Leben eingehaucht und jetzt stehen wir da mit einer gewissen Selbstständigkeit. Aber der Körper, unsere Hülle, ist wesensverwandt mit den Stühlen, mit den Bäumen, mit der Erde, mit allem, das um uns her ist. Zählen wir die Bausteine auf. Auf der höheren Schule lernt man's in der Chemie. Alle Bausteine, die sind wesensverwandt, die wir tragen in uns, die sind wesensverwandt mit unserer Umwelt. Und wenn wir jetzt nicht ganz besonders gekoppelt sind in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus, nicht nur einmal in der Woche oder ab und zu in der Woche, sondern Stunde um Stunde wirklich eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben, dann meldet sich ein Zug zur Erde, zu unserer Heimat. Und wir ziehen die Gegenstände, mit denen wir umgeben sind, Gott vor. Das ist reine Natur, das ist Welt. Und dabei muss die Welt, die Gott geschaffen hat, überhaupt nicht böse sein. Darum geht es jetzt nicht. Sondern es geht darum, dass wir von Natur aus hier zu Hause sind. Und Gott hat uns geschaffen, um hier zu Hause zu sein. Nicht auf einem anderen Planeten. Wir sind aus diesem Boden hervorgekommen und wir werden zu diesem Boden zurückkehren, nicht zu einem anderen Boden. Aber wir haben eine Seele, einen Hauch von Gott bekommen und der ist weltfremd. Der gehört nicht zu dieser Welt. Der kommt aus einer anderen Welt. Und das ist unsere Person. Ich weiß nicht, wie ihr alle heißt. Nennt euren Namen. Ihr seid von Gott. Als die Personen, die diesen Namen darstellen. Unser Körper, der ist allen gleich. Jeder von uns hat Hände, Augen und so weiter. Das haben wir alle gemeinsam. Aber nicht unsere Persönlichkeit. Die ist verschieden. Jeder von uns ist aber im Bilde Gottes geschaffen. Eine Ähnlichkeit ist da. Wir sind aus einer anderen Welt. Und jetzt sagt Johannes, eure Liebe, die letzte Liebe, die wirkliche Liebe, die eheliche Liebe, die Gott gehört. Die Bibel vergleicht ja unsere Beziehung zu Gott mit einer Ehe. Wer verheiratet ist, liebt eine Menge von Menschen, aber niemanden wie seine Frau. Frauen lieben viel, aber niemanden wie ihre eigenen Männer. Das ist gesunde Ehe. Und jetzt müssen wir dieses Wort Liebe so auffassen. Wo ist diese Liebe, diese Sonderliebe, diese selektive Liebe, diese aussondernde Liebe, die das Letzte darstellt, die das Eigentliche meint? Liegt diese Liebe bei dieser Welt? Was holt mich vom Hocker? Was interessiert mich? Wir hatten einen sehr intelligenten Mann in unserer Gemeinde in Basel, in der englischen Gemeinde, hatte promoviert, kam mit seiner Frau in den Gottesdienst. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht war seine Frau irgendwie christlich interessiert. Sie hatte wohl einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen und sehnte sich wahrscheinlich nach Gemeinschaft. Er nahm ein Buch mit und las während des Gottesdienstes. Das war interessanter. Jesus interessierte nicht. Das Buch wohl. Kennst du das? Kennst du das, dass etwas dich mehr anzieht als die Bibel? Was zog dich heute Morgen aus dem Bett? Das Frühstück? Die Arbeit? Das Wort Gottes? Was war es? Was hat dich heute getrieben? Was hat dich heute durch den Tag gebracht, bis du jetzt hier sitzt? Was bewegt dich? Was zieht dich? Was interessiert dich? Das ist, was Johannes anspricht im letzten Vers dieses Briefes. Man kann hinten anfangen, denn dort ist der wichtigste Vers in einem gewissen Sinne dieses ganzen Briefes. Da steht geschrieben, Kinder, hütet euch. Seid Hirten von euch selbst, denn ihr seid Schafe. Hütet euch selbst vor den Götzen. Enthaltet euch von ihnen. So sei es. Amen. Unterstrichen. Hütet euch, haltet euch von ihnen. Was ist ein Götze? Noch einmal, Vers 16, Kapitel 2. Alles, das in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Stolz des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Also, es gibt eine Liebe zu den Dingen dieser Welt, zu den Geschöpflichen, die streitet mit der Liebe zu Gott. Die ist nicht von ihm. Die hat Gott nicht gegeben. Oder nehmen wir eine andere Stelle. Matthäus. Matthäus Kapitel 6. Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist der weltliche, diesseitige, irdische Gewinn. Damals gehörten die Kleider dazu. Wer Kleider hatte, war reich. Es war eine Form von Geld. In Nordamerika spricht man von Spielsachen. Großen Spielsachen. Autos, was immer auch. So wie Kinder mit Spielzeug spielen, so spielen Erwachsene mit verschiedenen. Und man arbeitet, um zu spielen, in der freien Zeit, sich dann zu beschäftigen mit seinem Hobby oder was immer auch. Das ist, was dann begeistert. Das ist die Mitte des Lebens. Und Jesus sagt, entweder oder. Das Herz kann nicht zwei Lieben verkraften, nur eine Liebe. Das Herz ist nur für einen geschaffen, der uns absorbiert, der uns in den Bann zieht. Es geht nicht anders. So sagt es Jesus. Der sollte es wissen. Er war sowohl Gott als Mensch. Man stelle sich vor, Jesus hat einen Tag der Arbeit hinter sich. Er schickt seine Jünger weg und dann geht er auf den Berg. Und verbringt die Nacht im Gebet. Wie ist das möglich? Wie kann man so lange reden zu jemandem, den man nicht sieht? Die Frage erübrigt sich, ob Jesus den Vater dann gesehen hat oder nicht. Jesus ist ein Beispiel von uns in Menschenform. Er betet. Offenbar liebt er den Vater. Offenbar spricht er gern zu ihm. Offenbar schweigt er auch in seiner Gegenwart. Aber er verbringt die Nacht bei seinem Vater. So wie zwei Leute sich lieben. Und Tag aus, Tag ein als verheiratete Leute miteinander leben. Sie wollen keinen anderen daneben, dazwischen haben. Sie zwei, wenn die Kinder kommen, dann teilen sie die Eltern. Das ist Familie und Gott ist zu dritt. Jesus hat genug am Vater. Er freut sich an ihm. Der Vater ist sein Schatz. Mit ihm zu sprechen ist Glück, ist Freude. Da haben wir noch eine Menge zu lernen und zu wachsen, nicht wahr? Oder nehmen wir eine andere Stelle. Matthäus Kapitel 22. Ab Vers 35. Einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, versuchte ihn und sagte, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus sagte zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das erste und größte Gebot. Das ist ein Gott. Ein Gott ist der, den man von ganzem Herzen mit aller seiner Kraft liebt. Und wer ist dein Gott? Wirklich, nicht dem Namen nach. Wo liegt dein Herz? Das ist die Frage des Heiligen Geistes an jeden von uns heute Abend. Wo liegen meine Interessen? Wo sind meine Götzen? Was ergötzt mich? Jakobs Familie ist dem Namen nach gottesfürchtig. Aber im Lager sind Götzen. Und die müssen mit der Zeit beseitigt werden. Weg mit ihnen und ab und zu müssen wir uns Rechenschaft geben über was uns interessiert, was mich wirklich ergötzt. Und dann müssen wir streichen, dieses nicht, das nicht. Hier Prioritäten setzen, damit unser Herz beim Herrn weilt. sich an ihm ergötzt. Und jetzt kommen wir weiter zum anderen Gebot. Das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie? Wie dich selbst, nicht wie Gott, wie dich selbst. Nicht, sagt Jesus, du sollst dich selbst lieben. Nein, er spricht von keinem Gebot, sich selbst zu lieben. Ein Fehlschluss mancher Gelehrter, die nicht so gelehrt sind. Jesus setzt hier das Lieben des Selbst voraus. Das tut ein jeder. Auch Paulus weiß davon. Das ist Natur. Wir sorgen für uns selbst. Das ist die praktische Liebe. Und jetzt sagt Jesus, Mose hat gesagt, eigentlich Gott durch Mose, der Gott war Jesus selbst, liebe deinen Nächsten so, wie du dich selbst liebst. Aber dadurch, dass er das so formuliert, steht das zweite Gebot an einer niedrigeren Stelle als das andere Gebot, welches in Wirklichkeit das erste ist und auch bleibt. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Die Liebe zu einem Mitmenschen ist von einer anderen Art und hat ihren Platz im Raum der Liebe zu Gott. Wir sollen Vater und Mutter lieben. Der Mann soll seine Frau lieben, die Frau soll ihren Mann lieben, schreibt Paulus an Titus. Diese Liebe soll da sein, aber sie steht im Zeichen der Liebe zu Gott. Von dort her haben wir neue Beziehungen zueinander, aber auch zu der Schöpfung, zu den Gaben Gottes, die er uns in die Hand gegeben hat. Lieben wir Gott von ganzem Herzen, dann sind wir dankbar für die Blumen, für alles, was Gott uns da schenkt. Aber das Herz hangt beim Schöpfer und nicht beim Geschöpf. Was ist ein Götze? Ein Götze ist das, was ich liebe. Und nach dieser Liebe werden wir gefragt im ersten Johannesbrief. In Kapitel 5 haben wir also diese zwei ernsten Fragen in verschleierter Form. Auf was verlasse ich mich? Woran lehne ich mich? Wem vertraue ich? Wem habe ich mein Leben anvertraut? Und die zweite Frage am Schluss des Kapitels, was liebe ich? Was ergötzt mich? Was interessiert mich? Was zieht mich in seinen Bann? Und dazwischen hat Johannes einiges sehr Wichtiges zu sagen über einige Themen. Und die haben alle mit dem Glauben an Jesus zu tun. Lesen wir in den ersten Versen weiter. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Gesalbte ist, der Christus ist, das ist der Gesalbte. Was ist der Gesalbte? Was ist der Christus? Es gibt drei Wörter, die bedeuten genau dasselbe. Das eine ist Hebräisch, Meschiach oder Messias zu Deutsch. Christos oder Christus zu Deutsch, das ist Griechisch. Und das deutsche Wort heißt Gesalbter. Und das deutsche Wort übersetzt das Griechische sowohl als das Hebräische. Eins und dasselbe Wort. Der Gesalbte. Und wer ist das? Was ist das? Das ist der von Gott Gewählte. Gesalbt hieß, er ist schön gemacht. Man schüttete Öl in das Haar, um es wiederherzustellen und schön zu machen. Und wer gesalbt war, war herausgeholt aus der Menge und ganz besonders schön in den Augen Gottes für einen ganz bestimmten Zweck. Jesus, der Messias, der vorhergesehene Retter der Welt, war von Gott erkoren, gesalbt, in unseren Augen schön gemacht. Um uns schön zu machen, um uns herauszuholen aus der Gefangenschaft Satans und uns wieder hineinzubringen in die Freigemeinschaft mit unserem Schöpfer. Und wer an diesen glaubt, das heißt, wer sein Leben ihm anvertraut hat, sein Leben ihm hingegeben hat, In Johannes Kapitel 2, im Evangelium Johannes, lesen wir von Menschen, die an Jesus glaubten, als er auf dem Passafest war und Wunder tat. Das haben die Leute gesehen und dann glauben sie an ihn. Aber Jesus glaubte nicht an sie. Und die Formulierung im Grundtext ist sehr interessant. Wir müssen also ein anderes Wort gebrauchen, sonst kriegen wir das nicht hin. Er vertraute sich ihnen nicht an. Und da merke ich mit einmal, was Glauben heißt. Denn das Wort Glauben wird dort gebraucht. Das heißt, zu glauben heißt, sich jemandem anvertrauen. Wie ein Mädchen sich dem jungen Mann anvertraut, der seine Liebe gewonnen hat. Und es zieht sich sie zu ihm und sie vertraut ihr Leben ihm an und er vertraut sich ihr an. Sie glauben aneinander und dasselbe Wort bedeutet Treue. Deshalb kann auch in Galater 5, Vers 22 übersetzt werden, nicht nur Glaube, sondern Treue, und das habt ihr vielleicht schon gesehen in einigen Übersetzungen. Dasselbe Wort bedeutet Treue, Hingabe. Da merken wir die Verwandtschaft mit der Liebe, nicht wahr? Glaube und Liebe sind ein Ehepaar von Begriffen. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Gesalbte ist, jeder, der sich diesem von Gott erkorenen Retter hingegeben hat und sich hat von ihm retten lassen, ist von Gott geboren. Der Glaube führt zur Wiedergeburt. Und jeder, der den liebt, der ihn geboren hat, Gebar, liebt auch den, der von ihm geboren ist. Jeder, das heißt, jeder Einzelne von einer Vielzahl, wir haben eine Vielzahl und jeder von diesen glaubt an einen. Alle glauben an einen. Und jeder, der das tut, ist jeweils aus Gott geboren. Und jeder von diesen liebt den, der ihn zur Wiedergeburt brachte. Kinder lieben den Vater. Und diese wiederum lieben einander. Und das ist die Gemeinschaft, die nicht zu überbietende Gemeinschaft, die Gott gestiftet hat und zu der das Evangelium, die Botschaft der Apostel, ruft. An diesem erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Gebote halten. Der Gehorsam ist verwandt mit dem Glauben. Und jetzt hätte ich gern ein Wortstudium mit euch gemacht. Denn das griechische Wort für Glauben ist verwandt mit dem Wort Gehorsam. Nicht nur ist es als Treue zu übersetzen oder als Vertrauen. Und nicht nur ist es verwandt mit der Liebe, sondern es ist verwandt mit dem Gehorsam. In Epheser 2 spricht Paulus von Kindern des Ungehorsams und man kann genauso übersetzen, Kindern des Unglaubens. Im Unglauben sind sie ungehorsam. Sie glauben nicht, was Gott sagt und deshalb tun sie auch nicht, was er sagt. Aber Johannes sagt, wer zu Jesus gefunden hat, dem gesalbten Retter der Welt, und sich von ihm hat erfassen lassen, der hat sein Leben diesem ausgeliefert und er lebt jetzt für ihn. Er hat sich nicht nur einmal bekehrt und jetzt lebt er wieder für sich selbst. Im Geist begonnen und im Fleisch macht er weiter, wie die Galater es wollten. Nee. Sein ganzes Leben ist jetzt von seiner Bekehrung her gekennzeichnet, von der Begegnung zu Jesus Christus. Er lebt mit ihm. Paulus schreibt an die Kolosser, so wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so lebt mit ihm, Tag für Tag, im Vertrauen, in der Liebe, im Gebet, so wie man zu Jesus kam. Ich kam im Gebet. Mein Leben soll also ein Gebetsleben sein. Kamst du in der Buße, dann soll dein Leben ein Bußleben sein. Kamst du im Glauben, dann soll dein Leben ein Glaubensleben sein und so weiter. So wie man den Herrn Jesus, mit dem Herrn Jesus anfängt, so geht es weiter. Das ist Evangelium. Deshalb braucht die Gemeinde immer wieder die Verkündigung des Evangeliums, weil das Wort Gottes ist, aus dem wir alle leben. Nicht nur kommen wir zur Bekehrung dadurch, sondern das ist die Mahlzeit, die wir brauchen, die Speise, die wir brauchen, um erbaut zu werden. Denn das ist die Liebe zu Gott. Sie geht dahin, dass wir seine Gebote bewahren und halten. Bewahren und halten. Halten und bewahren. Wo? Hier. Im Herzen. Bewahren. Habt nicht lieb die Welt. Die Gebote halten, bewahren. Johannes schreibt von der Überwindung, weil alles, das von Gott geboren ist, die Welt überwindet. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwand, einmal, nicht überwunden hat, sondern einmal hat der Glaube diesen Sieg bekommen. Vergangenheit. Das heißt, es gibt zwei Stationen, wo die Welt überwunden wird. Die eine Station liegt in der Vergangenheit. Und die andere Station ist eine Linie, die liegt in der Gegenwart. Das ist eine ständige Überwindung. Wieder sind wir bei Kolosser 2, Vers 6. So wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so lebt mit ihm, wandelt in ihm. So wie ihr die Welt überwunden habt, als ihr zum Glauben an Jesus kamt, so überwindet die Welt jetzt jeden Tag. Was heißt es, die Welt zu überwinden? Ist die denn böse? Kämpft die denn mit uns? Nein, sie ist ganz ruhig heute. Manchmal stürmt sie und die ist gefährlich. Wo ist der Kampf? Noch einmal Johannes 2, 1. Johannes 2, Vers 16, 15. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters und die Liebe zu ihm nicht in ihm, weil alles, das in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Stolz des Lebens, nicht vom Vater ist, sondern von der Welt ist. Wo ist der Kampf mit der Welt? Wo soll der Sieg entstehen? Wo soll überwunden werden? Hier. Wir kämpfen nicht mit der Welt äußerlich. Unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut. Der Kampf ist hier, wo die Liebe ist. Wo die Liebe sein sollte zum Vater. Hier wird die Welt überwunden. In uns, sagt Jakobus, Kapitel 1, in uns ist eine Versuchung. Die Versuchung kommt aus uns her und hier soll die Welt überwunden werden. Hier soll entschieden werden, wen ich liebe, was ich liebe, wie ich lieben werde, wem ich mich anvertrauen werde, wem ich gehorchen werde, für wen ich da sein werde. Das entscheiden wir in der Brust bei uns. Wie? So, dass wir Gottes Wort vor Augen halten. Dein Wort, sagt der Psalmist, habe ich aufgespeichert. Psalm 119, Vers 11. Dein Wort habe ich aufgestapelt, Vers für Vers, in meinem inneren Menschen, damit ich nicht gegen dich sündige. Dies ist der Sieg. Der Glaube an die Botschaft der Apostel, an das Wort Gottes. Der überwindet die Welt. Und wenn diese Beziehung zu Jesus Christus da ist und wenn die genährt wird durch stille Zeiten, am Tag oder in der Nacht, wann immer, ich nehme mir Zeit wie Jesus in der Nacht mit dem Vater, dann kann ich durch eine stürmische Welt gehen und einen Ruhepol in mir kennen, weil ich beim Vater gewesen bin, weil sein Wort in mir wohnt, weil ich im Wort wohne, dort verwurzelt bin. Das ist Kapitel 5. Morgen Abend soll Kapitel 1 drankommen. Und Sonntag wollen wir uns mit dem mittleren Teil des Briefes befassen. Und jetzt wollen wir eineggen oder einharchen, was wir hörten von Gottes Wort, so wie ein Mann Gottes es uns sagte, als wir auf der Bibelschule waren. Möchte jemand das mit Gebet tun, damit das Wort bei uns bleibt, das wir gehört haben, und nicht sich so schnell verflüchtigt? Wir stehen auf dazu.